des Universums und dem ganzen Rest, ist eine Frage, die immer wieder Menschen seit Jahrhunderten beschäftigt. Und wir wünschen uns, dass irgendwie all das, was passiert, all das, was wir erleben, all das, was in unserem Leben passiert, am Ende Sinn macht. Aber damit etwas wirklich Sinn machen kann, braucht es ja eigentlich erstmal ein Ziel, was man erreichen will. Weil wenn man das Ziel erreicht, dann hat es ja irgendwie Sinn gemacht, das, was man gemacht hat. Und gleichzeitig wiederum, wenn man ein Ziel erreichen will, braucht man einen Plan, um dran zu kommen an dem Ziel. Und wenn die Frage nach dem Sinn des Lebens steht, dann ist natürlich die Frage, okay, wie würde sich das am Ende unseres Lebens äußern, ob es einen Sinn ergeben hat oder nicht. Ich weiß nicht, was euer Ziel am Ende eures Lebens ist, was die Menschen so bei eurer Beerdigung mal sagen sollen. Aber ich glaube, egal wie das Ziel aussieht, wir sind uns einig, man braucht irgendwie eine bestimmte Anleitung, eine Bestimmung, wo man weiß, wie kann ich gehen, damit am Ende meines Lebens wirklich auch das rauskommt, was ich gerne möchte. Man braucht irgendwie so eine Anleitung, wie Leben gelingen kann. Und wir haben da ganz viele verschiedene Wege gefunden, um da eine Möglichkeit zu haben. Wir engagieren Coaches, die uns zeigen, wie wir fit bleiben, wie wir uns ernähren sollen, wie wir als Familie gut zusammenleben können, wie wir unsere Work-Life-Balance irgendwie halten können im Alltag. Wir folgen Interessen, quasi digitalen Coaches, die gleichzeitig noch ein paar Produkte haben, die ihnen geholfen haben. Und wir sagen, hey, wenn ihr das kauft, wenn ihr das nutzt, dann wird es euch auch besser gehen. Und wir begegnen immer mehr Spiritualität in unserer Gesellschaft wieder. Die Menschen fragen sich immer mehr, es muss doch etwas mehr geben als das, was wir sehen. Und sie suchen ihre Antworten in Natur, im Universum, in verschiedensten Religionen, mit den verschiedensten Wegen und Wahrheiten. Und es geht am Ende sogar so weit, und das finde ich immer wieder spannend und ein bisschen erschreckend, dass du in Bücherläden reingehst und dann so kleine Handbücher hast, sage ich mal, wo gesagt wird, im Alltag, was du verbrennen musst und was du dazu sagen musst, um irgendwie deine Umgebung zu beeinflussen. Wir sehen ganz, ganz viele Wege, die vor uns liegen. Wir sehen verschiedene Menschen, die die Wege gegangen sind und die sagen, hey, mir hat das geholfen. Zumindest für den Moment, vielleicht auch länger, je nachdem. Und man könnte jetzt sagen, okay, gut, ich probiere halt einfach einen Weg nach dem anderen aus. Aber irgendwie finde ich das unbefriedigend. Weil, ich sag mal so, wenn bei meinem Auto was kaputt geht, klar, dann kann ich mir jetzt irgendwelche YouTube-Videos angucken oder irgendwelche Kfz-Influencer folgen und schauen, okay, wie haben die das Problem gelöst, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Varianten und dann probiere ich vielleicht die 6-7 Wege aus, die sie mir gesagt haben, so wie ich mich kenne und wie gut ich mit, keine Ahnung, mechanischen Sachen und so weiter bin, wäre das wahrscheinlich am Ende das Problem einfach größer als zuvor. Aber wenn ich wirklich ein Problem habe mit meinem Auto, dann gehe ich normalerweise, mach's eben nicht selber, sondern gehe irgendwo in eine Werkstatt oder so und lass es dort reparieren. Jetzt die Frage, okay, woher wissen die, die das reparieren, wie das geht? Klar, sie haben es irgendwann mal gelernt in der Ausbildung oder von ihrem Vater oder was auch immer. Und der wiederum hat es auch wieder von jemandem gelernt. Und so kann man das immer weiter zurückgehen, bis man irgendwann dazu kommt, dass irgendwann mal jemand ein Auto erfunden hat und sich gedacht hat, ah, so und so könnte das funktionieren. Und dann ist mal was kaputt gegangen und er hat sich gedacht, ah, okay, das und das muss ich machen, damit es wieder repariert ist. Und dann hat es wieder funktioniert. Das heißt, am Ende sind sie immer weiter zurückgegangen und haben irgendwann, wusste es mal der, der das Ganze erfunden hat. Und wenn wir uns bei unserem Leben fragen, wie kann Leben gut funktionieren, dann gibt es eigentlich eine logische Konsequenz. Und zwar, dass wir einfach mal den fragen, der sich das Ganze überhaupt ausgedacht hat, der Leben sich ausgedacht hat. Und da ist natürlich die Frage, ja gut, wer hat es erfunden? Das war nicht Ricola und nicht der Schweizer, sondern es war Gott selbst. Er hat Leben geschaffen, er hat Leben erfunden und er weiß dadurch auch am besten, wie Leben funktionieren kann, wie Leben gut gelingen kann. Und es kommt noch besser bei dem Ganzen, weil er hat diesen Plan, wie ein gutes Leben aussehen kann, sogar aufgeschrieben. Wo? In der Bibel. Und wer das glaubt, aber das heben wir uns für später auf. Ich darf euch mit hineinnehmen heute in die Einzigartigkeit, in die Entstehung dieses Buches. Aber zuvor habe ich noch eine Frage an euch. Wer von euch liest denn regelmäßig in Büchern? Okay, also regelmäßig, ne? So 2-3 Mal in der Woche mal ein Buch reinschauen. Okay. Es sind schon ein paar. Okay, dann habe ich mal eine Frage an euch. Wer von euch hat denn schon mal die Gallischen Kriege gelesen von Cäsar?
Ja, gut getroffen.
Mussten wir mal im Lateinunterricht auf jeden Fall. Ja, ähnlich, okay, ja, das gleiche Problem. Der Rätsel verfolgt mich bis heute. Okay, es ist ein bisschen lange her, das Buch, schon ziemlich alt, ne? Wir gehen ein bisschen weiter in unsere Zeit. Wer hat von euch schon mal Don Quixote gelesen? Okay, da weg, klar. Sehr, sehr cool. Das war übrigens der erste europäische Bestseller, ne? Also das Buch, was wirklich über mehrere Länder verbreitet war. Auch schon lange her, 17. Jahrhundert. Nächstes Buch, Onkel Toms Hütte. Okay, das sind die motivierten Leser, sehr gut. Es wird irgendwie nicht so richtig mehr. Ich habe noch ein Buch mit, und zwar aus dem letzten Jahrhundert. War auch da das verbreitetste Buch, was es in dem Jahrhundert gab, so ziemlich. Und zwar Der kleine Prinz. Wer hat den kleinen Prinzen schon mal gelesen? Kleine Prinz, kleiner Side-Fact. Dieses Buch ist das am zweithäufigsten übersetzte literarische Werk. Also Den kleinen Prinzen könnt ihr in 618 verschiedenen Sprachen lesen. Nur mal so nebenbei. Ne? Also wer es wieder mal lesen will und dabei nochmal Sprache lernen, das ist die Gelegenheit. Aber wenn das die verbreitetsten Bücher ihres Jahrhunderts waren, warum liest sie heutzutage kaum noch jemand? Ich glaube, die Antwort liegt unter anderem darin, dass die meisten Bücher davon heute für unseren Alltag einfach keine Relevanz mehr haben. Gut, beim kleinen Prinzen können wir uns streiten drüber. Aber bei den anderen Büchern schon irgendwie. Und da geht mal die Frage, wer von euch hat denn in den letzten Wochen schon mal in der Bibel gelesen? Okay, sind ein paar mehr. Und ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass wir heute in der Kirche sind und hier einen Gottesdienst feiern, sondern daran, dass wirklich dieses Buch, obwohl es eben schon 2.500, 3.000 Jahre alt ist, durch die Zeiten und Generationen hindurch immer wieder Menschen bewegt hat und ihre Relevanz irgendwie nicht verloren hat. Es ist thematisch unglaublich vielseitig aufgestellt. Es hat Menschen geholfen, es hat ihnen Kraft gegeben, es hat ihnen Hoffnung gegeben. Und es geht in den Themen um Trauer, es geht um Freude, es geht um Freundschaft, um Feindschaft, um Überzeugungen, Hoffnung, Gerechtigkeit, es geht um Menschen, es geht um Gott. Und es geht darum, dass am Ende alles einmal Sinn machen wird. Dass dieses Buch so einzigartig ist, sieht man übrigens auch ganz gut in der Verbreitung der Bibel. Wir haben ja gesagt, Der kleine Prinz, in 618 Sprachen wurde er übersetzt. Bei der Bibel sind es ein paar mehr Sprachen. Aktuell kann man eine komplette Bibel in 795 verschiedenen Sprachen lesen. Das heißt, 6 von 8 Menschen weltweit können die Bibel in der Sprache lesen, die sie am besten verstehen und kennen. Wenn wir das noch ein bisschen weiter treiben und sagen, okay, die Bibel wird ja nicht komplett im Ganzen übersetzt, sondern meistens Buch für Buch. Wenn man da mal schaut, in wie vielen Sprachen mindestens ein Buch übersetzt wurde, dann sind wir schon bei 4.100 Sprachen. Vielleicht wusstet ihr gar nicht, dass es so viele Sprachen gibt. Es gibt sogar noch mehr Sprachen, also man spricht von 7.400 Sprachen ungefähr insgesamt. Aber in 4.000 davon kann man mittlerweile einen Teil der Bibel lesen. Und die Bibel ist nicht nur das meist übersetzte Buch der Welt, sondern gleichzeitig auch das meist verkaufte Buch der Welt. Wir haben es vorhin schon mal in dem Trailer mit gesehen. Insgesamt wurde die Bibel bis heute ca. 5 Milliarden Mal verkauft. Das ist schon eine ordentliche Zahl. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dann der Platz 2 bei ungefähr 1 Milliarde landet. Ist übrigens die Rede von Mao, also wer es noch nicht gelesen hat, das ist das zweitmeist verkaufte Buch weltweit. Genau, wir haben gesehen, wie verbreitet die Bibel ist und wie breit sie in ihrem Thema aufgestellt ist. Aber die Frage ist ja, wo kommt sie denn überhaupt her? Wer hat sie überhaupt geschrieben? Wie ist sie überhaupt zu uns gekommen? Und wenn wir die Bibel mal als ganzes Werk betrachten, dann kann man das ganz gut runterbrechen. Denn die Bibel wurde an sich in 3 verschiedenen Sprachen geschrieben. In Hebräisch, in Aramäisch und in Griechisch. Diese 3 Sprachen wurden verwendet von so circa 40 Autoren, die beteiligt waren an dem Ganzen. Die kamen aus verschiedensten Kulturen. Sie waren Ägypter, sie waren Juden, Römer, Griechen, Perser, Babylonier. Kamen aus verschiedensten Bildungshintergründen. Sie waren Hirten, einfache Handwerker, sie waren Könige und Generäle. Sie waren Glaubenslehrer, studierte Menschen, Mediziner. Und sie haben an verschiedenen Orten geschrieben, mit verschiedenen Emotionen, in ganz verschiedenen Situationen. Und insgesamt haben sie das über einen Zeitraum von ca. 1500 Jahren gemacht. Wenn man das jetzt mal so in dem Vergleich sieht, dass ein Buch mit so vielen Autoren über so einen Zeitraum entstanden ist, dann könnte man sich jetzt natürlich fragen, okay, wie zusammenhängend wird das Buch am Ende sein? Man erwartet jetzt vielleicht nicht gerade riesige Verbindungen, Querverweise, hin und her, wenig Zusammenhänge, irgendwie so einzelne Geschichten, die erzählt werden. Und wenn man sich vergleichbare Werke anschaut, die es in der Geschichte gibt, die über so einen großen Zeitraum entstanden sind, ist es auch tatsächlich so. Querverbindungen, Rückbezüge würde man eher bei einem Buch erwarten, was von einem Autor geschrieben wurde, innerhalb von vielleicht ein paar Jahren geschrieben wurde. Und ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht, und zwar den Koran. Der wurde ja von einem geschrieben, innerhalb von relativ wenigen Jahren. Und so ungefähr sieht das Ganze aus, müsstet ihr es hoffentlich sehen, wenn man mal schaut, wo sind Querverbindungen zwischen den einzelnen Suren, zwischen den einzelnen Kapiteln, rein thematisch. Es geht nicht um Worte, die wieder vorkommen, sondern wirklich um thematische Verbindungen. Ich weiß, das Bild ist nicht das Beste. Ich habe leider keine bessere Qualität gefunden. Also es ist ziemlich schwierig, das zu finden. Die gleiche Grafik gibt es jetzt auch noch von der Bibel. Könnt ihr mal überlegen, okay, gibt es da mehr Verbindungen, gibt es weniger Verbindungen? Je nachdem ist ja einiges länger, hat eine einiges längere Entstehungszeit. Und wenn wir das mal anschauen, dann kommen wir zu dem Bild. Ihr seht unten so diese weißen senkrechten Striche, weil das sind quasi die einzelnen Kapitel der Bibel. In der Mitte ist ein relativ langer weißer Strich, das ist der Psalm 119, so das längste Kapitel der Bibel mit Abstand. Und all diese bunten Streifen, die ihr oben seht, sind Querverweise, die quasi diese große Geschichte irgendwo zusammenhalten. Wie kann das sein? Die Bibel behandelt mehrere große Themen. Unter anderem die Fragen, wer ist Gott? Wer sind wir als Menschen? Und wie stehen wir in der Beziehung zueinander? Und die ziehen sich so wie so ein roter Faden einmal durch die ganze Bibel durch. Und dabei werden die Themen nicht von verschiedenen Seiten betrachtet, mit verschiedenen Meinungen, sondern am Ende erzählen sie eine große Geschichte. Im Alten Testament wird gezeigt, dass der Mensch von sich aus unfähig ist, auf Gott zu vertrauen, mit ihm zu leben. Es funktioniert weder in einer perfekten Welt, wie so ein Paradies ganz am Anfang war, noch mit einem Reset nach der Sintflut. Es funktioniert nicht mit einzelnen Auserwählten, wie den Erzvätern und den Gründern Israels. Es funktioniert nicht mit einer besonderen Offenbarung, wie es bei Mose war, dem Auszug aus Ägypten. Es funktioniert aber auch nicht, wenn es einzelne Anführer gibt, die das Volk führen und an Gott dranhalten sollen. Das haben wir dann spätestens, sieht man das bei den Königen, wie sie einer nach dem anderen das Volk mehr von Gott wegführen, als zu ihm hin. Und am Ende bleibt die große Frage, ja, was kann jetzt noch gemacht werden, damit der Mensch eine Beziehung mit Gott leben kann? Und dann lesen wir im Neuen Testament, wie Gottes Plan sich erfüllt, wie er den Menschen entgegenkommt, wie er selber Mensch wird, wie er auf dieser Erde lebt. Und wie er stirbt für all die Dinge, die wir ohne Vertrauen auf Gott tun. Das, was die Bibel am Ende Sünde nennt. Und wie er es ermöglicht, dass wir mit Gott leben können und noch mehr, dass Gott in uns lebt. 40 Autoren haben also über 1500 Jahre eine gemeinsame Geschichte erzählt. Wie kann das sein? Wieder können wir sagen, gut, wer es glaubt, ne? Und das Spannende ist, dass mittlerweile sogar relativ viele Theologen und Pfarrer genau das tun und selber nicht mehr glauben. Und sagen, hey, die Bibel, die wurde irgendwann später geschrieben und Stück für Stück entstanden. Es waren so Einzelne, die versucht haben, ihre Meinung zu bestätigen, ihre Theologie weiter zu untermauern und haben deswegen die Bücher geschrieben. Und so wird Stück für Stück angezweifelt, was im Alten Testament steht, was im Neuen Testament steht, bis hin zu, dass, naja, das kann ich nicht wirklich glauben, passt nicht wirklich dazu, es muss irgendwann später reingeschrieben worden sein. Aber zurück zu der Frage, wie kann es sein, dass so viele Autoren über so einen großen Zeitraum gemeinsam dieses Buch geschrieben haben? Und ich habe euch einen Vers mitgebracht aus 2. Timotheus 3, den Anfang von Vers 16. Dort lesen wir, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Was heißt das? Wir glauben, dass hinter diesem großen Werk am Ende ein Autor steht. Ein Autor, der den ganzen Prozess geleitet hat. Man nennt es in der Theologie die Inspiration. Das heißt, Gott hat den Menschen und den einzelnen Autoren das eingegeben, was in seinem Wort stehen soll und was die Generation danach über ihn und über die Geschichte wissen soll. Das bedeutet jetzt nicht so ein geführtes Schreiben, wie man es aus dem Okkultismus kennt. Man nimmt einen Stift in der Hand, legt es aufs Papier und dann bewegt sich die Hand von alleine. Sondern Gott gab den Menschen Gedanken und sie schrieben sie in ihrer eigenen Art auf, in ihrem eigenen Charakter. Und das ist das Spannende, wenn man die Bibel liest. Weil man merkt oder man spürt den Charakter der Menschen, die es geschrieben haben. Man merkt den Hintergrund, ihre Herkunft. Und man merkt in manchen sogar das, was sie mal gelernt haben. Gerade beim Lukas-Evangelium finde ich es immer wieder spannend. Er ist Arzt und Mediziner, wie er dann diese Heilungswunder beschreibt und dann zeigt, wie die Beine wieder, die Muskeln wieder Kraft bekommen haben und wie Stück für Stück der Körper sich wieder aufbaut. Wir wissen nun, wie die Bibel entstanden ist. Aber wer sagt, dass auf dem Weg zu uns nicht irgendwo mal Dinge verloren gegangen sind oder vielleicht sogar hinzugefügt wurden? Und wer hat am Ende überhaupt entschieden, was jetzt in der Bibel drinnen steht und was nicht? Und da müssen wir ganz kurz auf das Wort Kanon eingehen. Was bedeutet der Kanon der Bibel? Kanon ist so ein Wort, was so viel wie Maßstab oder Regel bedeutet. Auf die Bibel bezogen hat es quasi eine zweifache Bedeutung. Zum einen gibt sie uns einen Maßstab und eine Regel für unser Leben, ne, eben diese Anleitung. Zum anderen aber auch ist es die richtige und vollständige Sammlung der Heiligen Schrift von Gottes Wort, die nach einer bestimmten Regel zusammengestellt wurde. Ja, es gab Regeln dafür. Manche denken vielleicht, gut, die Bibel haben sich irgendwann mal ein paar ältere Herren zusammengesetzt, ein paar hundert Jahre nachdem Jesus gestorben ist, und haben sich gedacht, okay, die Bücher passen ganz gut zu dem, was wir glauben, die Bücher passen nicht so gut, dann nehmen wir die rein, die anderen lassen wir draußen und fertig war's. Aber der Kanon wurde nach bestimmten Punkten ausgewählt. Zum einen war dabei wichtig, dass der Autor entweder ein Prophet war oder ein Apostel. Damit war erstmal die Grundlage gelegt, der hat wirklich Autorität, uns Gottes Wort weiterzugeben. Der zweite Punkt ist der Anspruch der göttlichen Autorität. Also sprich, dass das Werk selber den Anspruch hat, Gottes Wort sein zu wollen. Das heißt, es steht so was drin, wie und Gott sagte und Gott sprach oder dies sind die Worte des Herrn an den Propheten so und so. Das dritte sind historische und dogmatische Genauigkeit. Was meint das? Wenn historische Angaben in dem Buch sind, wird geprüft, passt das überhaupt mit dem zusammen, was an Geschichte existiert hat oder nicht. Dogmatisch heißt, passen die theologischen Themen und die Aussagen, die getroffen werden, zu dem, was bisher die Bücher, die schon bestätigt sind, als Gottes Wort, auch gegeben haben? Oder gibt es da Widersprüche, gibt es da irgendwie Konflikte, die nicht aufgelöst werden können? Und das vierte am Ende ist die Frage, wie nahmen die ursprünglichen Adressaten die Bücher auf? Ist eine spannende Frage, gerade bei den Apokryphen im Alten Testament, also bei den Büchern, die nicht zum Alten Testament gehören und trotzdem manche Bibeln mit drinnen stehen, weil die Juden im 1. und 2. Jahrhundert vor Christus waren überzeugt davon, dass diese Bücher nicht Gottes Wort sind, aber trotzdem wertvoll zu lesen. Und dennoch hat sich die katholische Kirche dann so 1546, Konzil von Trient, so in der Gegenreformation entschieden, hey, die Bücher sind doch Gottes Wort. Und sie haben es mit reingenommen in ihre Bibelübersetzung und in ihre Bibel, was auch ganz praktisch war, weil manche Sonderlehren gerade auf Versen aus den Apokryphen aufbauen. Wie sah das jetzt konkret für das Alte Testament aus? Das Alte Testament ist ja Stück für Stück entstanden. Ein Buch nach dem anderen wurde geschrieben, wurde zusammengefügt. Und die jüdische Tradition sieht am Ende Malachi als den letzten Propheten, als den letzten, durch den wirklich Gottes Geist gesprochen hat zu dem Volk. Und im Talmud, also der samaritischen Auslegung des Alten Testaments, beziehungsweise auch so dem jüdisch-bürgerlichen Gesetzbuch, was es damals gab, wird direkt gesagt, dass dann der Geist Gottes das Volk verlassen hat und nicht mehr zu ihnen gesprochen hat. Das heißt, alle Bücher des Alten Testamentes sind grundsätzlich bis zum Jahr 300 vor Christus ungefähr fertig geschrieben worden. Wer es dann letztendlich sortiert hat, das wissen wir nicht wirklich, da gibt es nur wenige Hinweise, aber wir wissen, dass 130 vor Christus das apokryphe Buch Jesus Sirach entstanden ist und in ihm wird bereits ein fertiger Kanon erwähnt und genauso auch fast alle Bücher, die wir heute im Alten Testament haben, bestätigt, dass sie zu diesem Kanon gehört haben. Nachdem dann der alte testamentliche Kanon entstanden ist, wurde der ja immer wieder abgeschrieben, es mussten neue Schriftrollen gemacht werden. Und da stellen wir fest, dass, oder da haben sich zwei Gruppen vor allem herausgetan, das waren zum einen die Schriftgelehrten, zum anderen die Masoreten, die das Ganze überwacht haben und da geschaut haben, dass es wirklich alles mit rechten Dingen zuläuft, diese Übertragungen und diese Abschriften. Bei Fehlern, die entstanden sind beim Abschreiben, wurden dann entweder die Seiten oder die kompletten Schriftrollen quasi in einem besonderen Raum gelagert, wurden dann, wenn sich ein paar gesammelt haben, zeremoniell beerdigt, sogar richtig, um ihm quasi diese Ehre zu geben, die Gottes Wort zusteht, auch wenn eben manche Fehler drin sind in dem Moment. Und die Masoreten haben es dann so weit gebracht, dass sie zum einen Vokale und so weiter zugefügt haben zu dem Text, aber auch einen Kommentar geschrieben haben. Und in diesem Kommentar, der am Rand von dem biblischen Text stand, haben sie jede Menge Zahlen hingeschrieben. Das waren zum einen die Anzahl der Wörter in den Kapiteln, in den Büchern, die Anzahl der Buchstaben und dann nochmal das mittlere Wort und der mittlere Buchstabe dieses Kapitels. Also eine ganz schön detaillierte Arbeit gewesen. Und bei jeder Abschrift, die gemacht wurde, wurde jetzt einmal nachgezählt, stimmt die Anzahl der Wörter, stimmt die Anzahl der Buchstaben, stimmt das mittlere Wort, stimmt das mittlere Buchstabe. Und nur wenn das wirklich gestimmt hat und alles genau geprüft war, dann wurde das abgesegnet und war wirklich ab da quasi offizielle Schriftrolle der Heiligen Schrift. Die ältesten Schriften, die wir in diese Richtung hatten, waren lange Zeit so um das Jahr 1930 nach Christus entstanden. Und dann kam es so Mitte des letzten Jahrhunderts zu einem Fund. Und zwar in den Höhen von Qumran, im Süden von Israel, im Toten Meer, wurden jede Menge Buchrollen gefunden. Diese Buchrollen stammten aus dem 2. Jahrhundert vor bis ungefähr erst im 2. Jahrhundert nach Christus und unter anderem enthielten sie eine komplette Rolle des Buchs Jesaja aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Dazu kamen noch Teile aller anderen Bücher aus der Bibel oder aus dem Alten Testament. Und als die Wissenschaftler verglichen haben diese Texte und geschaut haben, okay, was haben wir jetzt für Texte und welche Texte gab es damals, haben sie festgestellt, dass eine sehr, sehr hohe Genauigkeit in dieser Übertragung stattgefunden hat. Also sprich, innerhalb von gut 2000 Jahren hat sich der Text nicht verändert oder kaum verändert. Wenn wir zum Neuen Testament gehen, dann ist das Ganze ein bisschen anders. Eigentlich müssen wir jetzt anfangen mit der Frage, hat Jesus überhaupt historisch existiert? Das würde allerdings ein bisschen weit führen, deswegen sage ich euch nur so viel dazu. Jesus ist als historische Person besser belegt als Alexander der Große und Cäsar und auch besser belegt als manche religiöse Führer, also wie jetzt Buddha oder Mohammed. Aber das nur nebenbei. Denn was wir wissen zum Neuen Testament, ist, dass die ersten Schriften, die frühen Paulusbriefe, ungefähr so in den 40er, 50er Jahren des ersten Jahrhunderts entstanden sind. Die Evangelien dann in den Jahrzehnten danach, wahrscheinlich so bis zum Jahr 64 nach Christus ungefähr. Und Jesus selber hatte seinen Aposteln befohlen, die Botschaft von seiner Lehre, von seinem Leben in die Welt zu verbreiten. Und genau das taten sie. Sie gingen in die Welt, sind Menschen begegnet, sie haben ihnen von Jesus erzählt und sie haben das aufgeschrieben, was sie selber gelernt haben, was sie gehört haben von ihm. Und so entstanden Stück für Stück die ganzen Bücher des Neuen Testamentes von ihren Aposteln geschrieben oder von ihren engsten Mitarbeitern. Und in der ersten Zeit sah die Kirche ihre Pflicht vor allem darin, diese Bücher zu prüfen und zu schauen, ob sie wirklich von Aposteln geschrieben wurden oder nicht. Weil das war ja die Grundlage ihres Glaubens am Ende. Und so lesen wir dann 180 nach Christus von Ignatius eine Schrift, wo er bereits 21 der 27 Bücher, die wir im Neuen Testament haben, bestätigt und sagt, das sind wirklich Bücher allgemein anerkannt, die Gottes Wort sind. Und dazu zählen die Evangelien, dazu zählt die Apostelgeschichte, dazu zählen sämtliche Paulusbriefe und auch die Offenbarung. Ein paar wurden einzeln angezweifelt immer noch, aber eigentlich nie so über die große Masse hinweg. Und so sammelte sich Stück für Stück schon dieser Kanon, den wir heute im Neuen Testament haben. Am Ende wurde er dann um 400 nach Christus nochmal bestätigt von dem Konzil, wo sich dann wirklich ein paar ältere Männer eingesetzt haben und gesagt haben, gut, das hat sich gesammelt, das wurde bestätigt über die Jahrzehnte, über die letzten Jahrhunderte hinweg und das ist das, was wir wirklich als Heilige Schrift ansehen. Darauf bauen wir unseren Glauben auf. Heute haben wir die ältesten Schriften von dem Neuen Testament, die stammen so aus dem 4. Jahrhundert, sind so die ersten Bücher quasi, die damals entstanden sind. Es gibt jede Menge Papyrussammlungen aus dem 2., 3. Jahrhundert nach Christus und noch ganz viel mehr. Und ich finde es faszinierend, denn wir merken oder man sieht, wenn man diese Quellen vergleicht, doch den einen oder anderen Unterschied. In dem, was geschrieben wurde, na, das sind manchmal einfach nur andere Wörter verwendet, manchmal sind es irgendwo ich sag mal von der Rechtschreibung her Unterschiede. Und wenn man nun alle Unterschiede nimmt, die wirklich plausibel sind, also Sinn ergeben in dem Kontext, von dem, wo sie geschrieben sind, und die einen sinnveränderten Unterschied von der Textstelle ausmachen, dann kommen wir ungefähr auf einen Anteil im Neuen Testament von unter 1%. Das heißt, wir können heute sagen, mit den Schriften, die wir eben noch haben, mit den älteren Schriften, dass bei ungefähr 99% des Alten Testaments wir mit einer hohen Gewissheit sagen können, dass das der Text ist, der wirklich damals geschrieben wurde. Und das ist auch beim Neuen Testament spannend zu sehen. Also das heißt, wir merken, das Buch ist ein Buch, was sich irgendwie nicht verändert hat. Es wurde wirklich weitergegeben, treu und fertig oder sicher drauf geschaut, dass alles passt und alles so bleibt, wie es war. Was hat das Ganze jetzt am Ende mit dir zu tun? Es sind viele Zahlen, es sind viele Namen, viele Jahrhunderte. Und deswegen will ich euch am Ende nochmal kurz in den Text mit reinnehmen, aus dem auch der erste Vers stammt, den ich gelesen habe vorhin. Und zwar im 2. Timotheusbrief. Den schreibt Paulus an seinen jahrelangen Mitarbeiter Timotheus. Und es sind so die letzten Worte, die ein Lehrer an seinen Schüler spricht. Und er weiß, dieser muss das Werk irgendwie weiterführen. Paulus weiß, er wird nicht mehr so lange leben, wahrscheinlich bald hingerichtet werden. Und Paulus schaut in die Zukunft und er listet auf, wie sich die Gesellschaft verändern wird. Und er sagt in Timotheus, es werden Menschen kommen, die werden eine Art Gottesfurcht haben, aber die Kraft, die eigentlich darin liegt, in dem Glauben ablehnen. Es werden Menschen kommen, die werden behaupten, Gott zu kennen, aber ihnen fehlt der Heilige Geist, ihnen fehlt die Verbindung zu Gott, ihnen fehlt die Kraft Gottes, die eigentlich in ihnen wirken müsste. Sie werden immer mehr, immer Neues hören wollen, aber sie verschließen sich der Wahrheit von Gottes Wort. Und im Kontrast dazu schreibt Paulus an Timotheus jetzt folgende Verse. 2. Timotheus 3, Vers 14 und 15. Du aber bleibe dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und bist von Kindesbeinen an mit den heiligen Schriften vertraut, die geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Bleibe in dem, was du gelernt hast, denn du weißt, von wem du es gelernt hast. Ich glaube, es ist manchmal ganz hilfreich, auf die Menschen auch zu schauen, von denen wir Dinge lernen und zu schauen, wie es mit ihnen weiterging, was ihre Lehre bewirkt hat, was ihre Arbeit bewirkt hat. Und ich denke da an manchen älteren Pfarrer oder auch Kinderstundentante, die so die Grundlagen gelebt hat oder Grundlagen gelegt hat, auch bei mir im Glauben. Und die Frage einfach, die ich euch ein bisschen zum Reflektieren stellen will, schaut drauf, ist das, was diese Menschen tun, wirklich erbaulich? Hilft es Menschen weiter? Bringt es zusammen? Oder zerrüttet es am Ende nur, bringt Konflikt und Streit? Ich denke, es ist nicht 100% ein Prüfmerkmal für das, was man gelernt hat und ob das jetzt richtig oder falsch ist, diese Lehre. Aber es kann ein guter Indikator mit sein. Und zum anderen sagt Paulus auch zu Timotheus, du kennst die heiligen Schriften. Zu der Zeit, wo der Brief geschrieben wurde, war die Bibel wahrscheinlich fast vollständig schon geschrieben. Und man kann davon ausgehen, dass Paulus wirklich auch diese Schriften meint. Wenn er sagt, du kennst die heiligen Schriften, du weißt, was in ihnen steckt. Und er sagt, du kennst die Kraft, die in diesen Worten steckt, die Kraft, Menschen zum Glauben an Gott zu führen. Warum ist das möglich? Da lesen wir zwei Verse weiter. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Es ist möglich, weil es eben nicht nur Menschen sind, die in der Vergangenheit diese Geschichten aufgeschrieben haben, sich irgendwann gedacht haben, Mensch, das klingt doch ganz gut, sondern es ist möglich, weil Gott selbst dahinter steht. Weil er derjenige ist, der das Wort den Menschen eingehaucht hat. Wozu? Zur Lehre der Wahrheit, zur Überführung von ihrem alten Leben, von ihrem alten Handeln, zur Zurechtweisung dort, wo sie falsch lagen, ihnen zu helfen, den richtigen Weg wieder zu finden, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, um uns gemeinsam zu erziehen zu einem Leben, was Gott gefällt, was ihm Ehre macht. Sie macht uns fähig, die guten Werke zu tun, die Gott für uns vorbereitet hat. Das bedeutet am Ende, die Bibel ist alles, was wir brauchen. Wir sind gestartet mit der Suche nach einer Wegweisung, mit einer Anleitung für ein Leben, was irgendwie gut ist am Ende. Und Paulus sagt, die Bibel ist genau das. Und gleichzeitig durften wir sehen, sie wurde zuverlässig vermittelt. Sie ist heute immer noch genau die gleiche wie damals. Und es ist eigentlich nicht verwunderlich, denn sie ist das Wort von dem, der von sich selbst sagt, ich bin der ich bin, ich bin immer der gleiche, ich verändere mich nicht. Ihr könnt euch auf mich verlassen, dass ich jetzt immer noch der gleiche bin, der damals Mose und das gesamte Volk durch das Meer geführt hat. Und deswegen können wir an ihr festhalten. Deswegen können wir die Botschaft, die in der Bibel steht, predigen. Später schreibt Paulus, also kurz nach den Versen, schreibt er dann im dritten Kapitel noch, es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen die gesunde Lehre nicht mehr ertragen werden. Und ich denke, wir sind wieder mal in so einer Zeit drinnen, wo Menschen es nicht mehr ertragen, das zu hören, was in Gottes Wort drinnen steht. Das alles zeigt, am Ende ist die wichtigste Frage, die eigentlich auch an dich heute rausgeht, nicht, ja, wie ist die Bibel entstanden? Wer hat sie geschrieben? Sondern die wichtigste Frage ist, was macht die Bibel mit dir? Ganz persönlich. Lässt du es zu, dass Gottes Wort dich belehrt, dass es dich überführt, dass es dich zurechtweist? Dass es dein Innerstes verändert? Oder sagst du nein? Stumm. Das kann nicht sein. Das passt nicht zu meinem Gottesbild. Das passt nicht zu dem, was ich gelernt habe, was ich für richtig halte. Deswegen kann das dort nicht stehen. Deswegen darf das, was da steht, mich nicht beeinflussen. Denn am Ende ist die wichtigste Botschaft der Bibel, dass der Mensch getrennt ist von Gott. Und dass der einzige Weg in eine Beziehung mit ihm durch Jesus Christus führt. Durch seinen stellvertretenden Tod für jeden Einzelnen von uns am Kreuz. Und dass wir das annehmen müssen für uns persönlich. Wer das glaubt, der wird dann wirklich selig. Ich würde noch kurz beten. Und großer Gott, ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der sich nicht verändert. Und dass dein Wort sich nicht verändert. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der Beziehung mit uns leben will, der zu uns spricht und der uns begegnen möchte. Ich danke dir, dass du den Weg freigemacht hast dafür durch deinen Sohn Jesus Christus. Und ich danke dir, dass wir Beziehung mit dir leben können. Und ich bete darum, dass du dein Wort immer wieder leuchten lässt als Wahrheit in unserer Zeit. Und dass wir immer mehr einfach in unseren Herzen wirklich vertrauen lernen auf dein Wort, auf das, was du uns sagst. Und schenk uns offene Ohren für dein Reden. Amen.